WhatsApp, E-Mails, Slack. Die Arbeit immer in der Hosentasche dabei. Ist so viel Freiheit noch gesund? Fortbildungsreferentinnen Ingrid Winkler und Marina Gienerl sprechen mit Chefredakteurinnen Eveline Kubitz und Esther Distelmann über entgrenztes Arbeiten.
Wir freuen uns sehr, euch heute zu unserem Bildungspodcast Entgrenzte Arbeit begrüßen zu dürfen. Uns gegenüber sitzen Esther Distelmann und Eveline Kubitz, beide Chefredakteurinnen von Radio Feuerwerk, da sind wir auch heute, die beide mit sehr vielen unterschiedlichen Aufgaben und Verpflichtungen jonglieren. Davon hören wir später noch ein bisschen mehr, wollen aber uns auch noch mal ganz kurz vorstellen.
Also wir sind eure Bildungsreferentinnen Ingrid Winkler und Marina Gienerl. Und die Marina ist außerdem auch Sozialwissenschaftlerin und hat über das Thema promoviert, entgrenzte Arbeit und alles drumherum. Und ich, Ingrid, bin darüber hinaus auch noch Supervisorin. Mit dem Hintergrund sitzen wir jetzt den beiden hier gegenüber. Und von euch, Eveline und Esther, würden wir ganz gern wissen, wie macht ihr denn das? Wie arbeitet ihr und wie erlebt ihr entgrenzte oder begrenzte Arbeit?
Also hallo erstmal.
Hallo.
Schön, dass wir miteinander sprechen. Also wie machen wir das? Das ist eine gute Frage.
Gemeinsam,
genau,
würde ich sagen.
Gemeinsam. Vielleicht erzählen wir erstmal ein bisschen, was die Ausgangssituation bei uns ist. Also ich bin hier in Teilzeit, habe einen anderen Job, der mein Hauptjob ist. Und ich bin gekommen als Elternzeitvertretung ursprünglich von Eveline. Und wir hatten uns aber damals schon in der Einarbeitungszeit eigentlich den Plan gemacht, dass wenn die Eveline zurückkommt, dass wir dann zusammen die Chefredaktion machen. Das wusste weder unser Geschäftsführer noch jemand anders, aber diesen Plan hatten wir damals.
Weil wir einfach festgestellt haben, dass wir super gut zusammen arbeiten und dass wir uns gut ergänzen. Und wir haben früher schon zusammengearbeitet bei M495. Und das hat einfach wieder super gut funktioniert. Und dann bin ich in die Elternzeit gegangen. Esther hat ein Jahr lang die Chefredaktion übernommen. Ich hatte sie davor alleine. Sie hat sie entsprechend auch alleine gemacht. Und als es dann so auf die letzten Monate zuging, meiner Elternzeit, haben wir uns zusammengesetzt und dann halt nochmal überlegt, wie sind die Aufgaben, wie lassen die sich verteilen zwischen uns beiden, aber auch zwischen unserer Stellvertretung, die vielleicht auch gewisse Dinge übernehmen kann, haben das dann unserem Geschäftsführer gepitcht und wir haben unter uns überlegt, das ist ein sehr progressives Modell, das gibt es in der Wirtschaft immer mehr, in der freien Wirtschaft, aber in so Vereinen ist es uns jetzt noch nicht so richtig begegnet, auch insgesamt ist es noch nicht so häufig, dass Frauen in Teilzeit Führungspositionen weitermachen. Es ist eher öfter der Fall, dass Frauen dann zurücktreten aus Führungspositionen, weil sie die in Teilzeit nicht machen können. Und das wollten wir einfach nicht akzeptieren und haben uns aber auf eine ziemliche Diskussion eingestellt mit dem Geschäftsführer und der hat von Anfang an gesagt, ja, was soll ich dazu sagen, klingt nach einem super Plan, probieren wir. Und wir waren echt eigentlich fast baff, dass er da so begeistert war, weil er sofort gesagt hat, ihr seid beide super, ihr habt beide Kompetenzen, die ich nicht missen möchte, die kombiniert zusammen super wären und warum soll man das nicht probieren? Und da waren wir tatsächlich überrascht, aber auch total dankbar für diese Bereitschaft und auch fürs Vertrauen.
Ja, und dann mussten wir eigentlich erstmal ein bisschen reden im Sinne von, wie stellen wir uns das denn eigentlich, also wir zwei, wie stellen wir uns das vor? Wie soll das gehen, wenn der eine nachmittags weg ist, weil Kind eben betreut werden muss, die andere auf mehreren Baustellen beruflich tanzt. Eveline hat die ganze Zeit darauf gepocht, dass wir ein Kommunikationstool einführen. Es hat mich am Anfang ein bisschen aggressiv gemacht, aber ich habe total verstanden, was sie gemeint hat. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis wir dann tatsächlich eins hatten, das gepasst hat. Haben uns dann eben auf Slack geeinigt, weil da vom Prinzip her ist es einfach, dass man direkt miteinander kommunizieren kann, Daten auch übermitteln kann, unterschiedlichster Arten, weil wir arbeiten ja auch mit Audiodateien. Und ja, wir mussten halt irgendwie sicherstellen, dass, weil wir ja mit Deadlines arbeiten als Redakteurinnen, wie diese Deadlines jede Woche gehalten werden kann, jede einzelne Woche. Und das dachten wir am Anfang sei ganz einfach einzuteilen. Einmal die eine macht das und die andere macht das. Und dann mussten wir feststellen, das ging gar nicht. Das geht so nicht.
Ist der Stress größer geworden, als Teilzeitlerin mit diesen Deadlines umzugehen? Also ich stelle mir das wahnsinnig anstrengend vor, jede Woche diese Deadlines zu haben, Vollzeit, Teilzeit, vollkommen wurscht.
Also für uns ist das, glaube ich, ein bisschen täglich Brot. Mhm. Also wir sind beide ausgebildete Redakteurinnen. Ohne Deadlines gibt es unseren Job nicht. Und ich glaube, dass das fast für dich eine andere Frage dann war, als du wieder zurückgekommen bist.
Ja, ich habe auch gerade überlegt, also es waren nicht die Deadlines, die es stressiger gemacht haben. Es war zum einen, waren es natürlich meine Umstände. Also das, also klar, wenn man einfach so gut wie nicht schläft und dann das Gleiche versucht zu leisten in der Arbeit, weil ich schon immer natürlich sehr einen hohen, sehr, sehr hohen Anspruch an mich hatte, viel höher als alle anderen an mich hatten, was, glaube ich, oft so ein Frauending auch ist, dass man dann auch nicht gebremst werden will von so einer Schwangerschaft und so einem Kind und zeigen will, ich kann das genauso gut wie vorher. Und natürlich diese, also es ist ja nicht umsonst, gibt es dieses riesengroße Thema Vereinbarkeit, Beruf, Familie. Das macht es natürlich in der Führungsposition, kann man sich ja wahrscheinlich vorstellen, nicht unbedingt leichter, weil man dann nicht nur zu Hause diese riesen Verantwortung auf einmal für ein Menschenleben hat, die man vorher nicht kannte, wo man sich denkt, was, wenn ich es kaputt mache, sondern man hat halt auch diese Verantwortung in der Arbeit als Führungsposition, natürlich nicht für Menschenleben, ich bin keine Ärztin zum Glück, die Menschenleben retten muss, aber trotzdem für eine Abteilung und für die Kolleginnen und Kollegen. Und das ist ein Druck. Und da auf beiden Seiten das abzuliefern, in der Perfektion, wie man es gerne möchte. Davon muss man sich, glaube ich, verabschieden lernen. Und gleichzeitig, klar, mehr Kommunikation, mehr Übergaben, mehr abstimmen, mehr auch verhandeln und Konflikte austragen mit einer noch, also mit einer zweiten Leitung, da kommen wir gleich noch drauf, ist sicher anstrengender. Aber gleichzeitig diese Verantwortung auch nicht alleine schultern zu müssen, sondern eben mit einer Doppelspitze auch teilen zu dürfen und zu wissen, ich bin jetzt krank, gefühlt 8 Wochen lang am Stück habe ich Magen-Darm, weil mein Kind jetzt das erste Mal in der Kita ist und irgendwelche Keime mit nach Hause bringt, die kein Mensch aus unserer Familie jemals gesehen hat. Und da ist aber noch jemand, der das in der Arbeit aber schultern kann. Da kann man halt einfach viel beruhigter krank sein, als zu Hause zu sitzen und zu denken, meine Güte, wer macht jetzt diesen Laden? Mhm. Das geht alles vor die Hunde. Und das ist natürlich ein Stück Lebensqualität, das ist schon echt enorm. Mhm.
Und wie machst du das dann, wenn du zu Hause bist, also krank oder auch nicht? Schaust du dann ständig aufs Handy, ständig auf Slack oder sonst irgendwie? Oder hast du da Zeiten, wo du das begrenzt? Wie machst du das?
Mal so. Also muss ich ganz ehrlich gestehen, es gelingt mir manchmal besser, das abzugrenzen. Also sprich zu sagen, ich schaue nur drauf und ich checke meine Mails, wenn die Kleine im Bett ist. Und dann geht's halt in die späten Abendstunden. Manchmal ist es aber tatsächlich auch so, wenn Esther, hat sie ja gerade gesagt, sie hat auch noch einen anderen Job, der sie stark fordert, wenn sie keine Zeit hat und es muss aber dringend was abgenommen werden, dann kam es durchaus auch schon vor. Also eigentlich gehe ich nie hier raus aus dem Laden und sag nicht in die Runde, wenn was ist, ruft an oder schreibt mir. Jeden Tag. Also das ist sicher auch dieses berühmte schlechte Gewissen, so dieses, ich gehe vor allen anderen. Ich komme zwar auch 2-3 Stunden vor allen anderen, aber es wird nicht gesehen. Was gesehen wird, ist, ich gehe um 13.30 Uhr, weil ich die Kleine holen muss von der Tagesmutter. Also das ist das schlechte Gewissen. Und natürlich auch dieses Kontrolle abgeben, was ich gerade meinte, geht der Laden vor die Hunde, wenn ich gehe? Nein, natürlich nicht, aber das muss man halt irgendwie auch lernen. Und trotzdem ist es mal nötig, weil Esther hatte die Deadlines angesprochen, wir müssen am Wochenende was senden, das muss gefeedbackt und abgenommen werden. Und da kam es durchaus schon vor, dass ich dann auf dem Spielplatz, während ich sie angeschubst habe, irgendwie mit der linken Hand angeschubst, mit der rechten auf dem Smartphone irgendwie Veranstaltungstipps oder andere Texte redigiert habe und einfach nur froh war, dass sie quasi nach vorne guckt und das nicht die ganze Zeit sieht, weil auch da dann wieder schlechtes Gewissen, was die anderen Mütter und Väter denken, die mich angucken und mich durchbohren mit den Blicken, damit, also das ist ein völlig anderes Fass, das mache ich hier gar nicht auf. Aber das gibt es natürlich auch, aber vor allen Dingen will man ja natürlich zu 100% beim Kind auch sein und das gelingt natürlich nicht immer. Das ist sicher sehr, sehr stark entgrenzt und vermischt, klar.
Hat es denn zu Konflikten auch geführt? Also wenn ihr beide so sehr andere, unterschiedliche Dinge auch tut und euch ja auch entgrenzen wollt und aber irgendwie auch müsst, wie funktioniert das?
Also von meinem Empfinden würde ich sagen, war das jetzt keine Konfliktpunkte. Das war eigentlich eher immer etwas, wo wir uns versucht haben, zur Seite zu springen. Konflikte gab es, wenn dann, so inhaltlicher Natur, weil andere Herangehensweisen oder der eine da ungeduldiger, der andere da ungeduldiger. Und ich habe auch eigentlich ehrlich gesagt schon versucht, Eveline nur dann anzurufen. Also sie weiß eigentlich schon, dass ich nur anrufe, entweder um kurz was zu klären. Also ich weiß nicht, kannst du dich an einen Anruf erinnern, wo es dann wirklich... Also eigentlich habe ich versucht, wenn du raus bist, dass du da dann raus sein kannst.
Und es ist auch total wichtig tatsächlich, dass man nicht das Gefühl hat, also das würde ich sagen, ist fast Grundvoraussetzung, dass man nicht das Gefühl hat, der andere oder die andere... trägt es einem nach, wenn man mal nicht so mitziehen kann. Es hat immer einer irgendwie Oberwasser, weil entweder ich bin krank und habe das Gefühl, ich kann gerade nicht so viel leisten. Und dann ist Esther irgendwie High-Performerin und dann denke ich mir, ja, also da muss ich wissen, sie ist loyal mir gegenüber und hat nicht und macht mir keine Vorwürfe. Oder es gibt eine Situation, wo Esther irgendwie in ihrem Job, in ihrem anderen super gefordert ist, wenig schläft, deswegen reizbarer oder wie auch immer ist, dass man wirklich einfach weiß, egal wer gerade sozusagen Unterstützung braucht, da steht immer die andere im Rücken der anderen. Und das ist tatsächlich, dass man sich darauf zu 100% verlassen kann, dass es da keine Hard Feelings, sagt man so schön im Englischen, gibt. Das ist total wichtig. Weil sonst kommen so Emotionen rein. Mhm. Und das kann die ganze Konstellation einfach nicht brauchen.
Das heißt, Loyalität ist irgendwie so das oberste Gebot für euer Tun. Ja?
Also Loyalität, also wir hatten eben den Vorteil, dass wir uns ja schon kannten aus unserer Arbeitszeit, als wir noch junge kleine Mädchen waren und angefangen haben, das erste Mal Verantwortung zu übernehmen in diesem Job. Das war also ein Vorteil. Wir hatten eine Vertrauensbasis. Trotzdem würde ich sagen, wie in einer guten Beziehung funktioniert das auch nur, wenn man sich ab und zu mal sagt, dass man sich mag und dass man miteinander was machen möchte und man sich auch da wieder nochmal versichert, wenn der andere irgendwie unsicher ist oder weiß nicht was. Weil man wird natürlich von seinen Mitarbeitern, wenn der eine vormittags und der andere nachmittags da ist, ist es halt wie mit Mama und Papa.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Habt ihr denn auch die Loyalität von euren Mitarbeitenden und von eurem Chef erlebt? Also für das, was ihr hier leistet, für das, was ihr teilt, für das Modell, was ihr fahrt. Ihr sagtet ja am Anfang, ja, alles easy war eigentlich schwieriger gedacht in der Absprache. Und dann sagt ihr, ja, probier mal. Gab es dann später Reaktionen, also auch positive Reaktionen?
Also ich glaube, die erste positive Reaktion überhaupt an oberster Stelle war, dass er uns einfach hat machen lassen. Also im Sinne von, nicht irgendwie ständig kontrolliert hat oder ständig irgendwie alle paar Wochen irgendein Gespräch, wie läuft's. Und von den Mitarbeitenden würde ich sagen, die haben uns auf jeden Fall auch rückgemeldet, wenn im Zuge von Gesprächen, wenn für sie was verwirrend war, weil wenn man mit zwei Menschen zu tun hat, das kennt man auch ganz normal aus Newsrooms oder Redaktionen in anderen Sendern oder in anderen Redaktionen, dass ein CVD nimmt so ab, ein CVD nimmt so ab, dass man sich da so ein bisschen erst reinfinden muss, dass plötzlich da zwei sitzen und die eine sagt so, die andere sagt so. Wenn sich das natürlich völlig voneinander unterscheidet und die dann überhaupt nicht mehr wissen, irgendwie welches Jahr haben wir und was soll ich machen und die eine sagt hopp, die andere sagt hopp, das ist natürlich schlecht. Und da muss man sich dann schon in so einem Prozess auch, muss man kritikfähig bleiben, dann auch untereinander gucken und neu sondieren, aber auch den Mitarbeitenden sagen, so ist aber die Realität. Also wenn ihr in der Redaktion arbeiten wollt, habt ihr in der Regel meistens mit Ressortleitern zu tun oder unterschiedlichen Leuten und nicht immer nur mit einer Person.
Das hört sich so an, als wärt ihr beide sehr konfliktfreudige Menschen, also ein Konflikt da rein, möglichst schnell lösen und dann läuft es besser. Nicht so viel Zeit verlieren mit Beobachten.
Ja, also wenn ich merke, dass irgendwas reibt, dann direkt ansprechen, immer. Und das ist auch etwas, was man vielleicht zu unseren Konflikten auch sagen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie anderthalb Monate wütend aufeinander zugelaufen sind und dann irgendwann ein klärendes Gespräch gesucht haben, sondern eigentlich, also wenn man merkt, dass da irgendwas schiefläuft, dann sucht der eine dann meistens direkt das Gespräch und dann ist es bei uns halt auch so, dass das Gespräch und am Ende ist dann alles gut. Weil wir beide, also ich kenne das einfach so, dass man journalistisch sich gegenseitig zerreißt, aber immer halt inhaltlich. Nie persönlich, nie meine eigenen Issues sozusagen zu ihrem Problem machen, sondern schon immer versuchen zu klären am Anfang, was ist eigentlich das Problem, und das dann so sachlich wie möglich ansprechen, und dann kommt man eigentlich ziemlich schnell immer auf den grünen Zweig. Also ich glaube, dass Probleme immer nur dann groß werden, wenn man sie nicht direkt anspricht.
Und das finde ich auch total wichtig, dass die Volontärinnen das lernen zum Beispiel. Und was auch super wichtig ist, dass man das mit der Doppelspitze ist, glaube ich, auch auf jeden Fall eine Voraussetzung, diesem Konflikt, dem Wort, dieses Negative zu nehmen, also das neu zu besetzen und vielleicht eher als, weiß ich nicht, Herausforderungen oder wie auch immer zu sehen, weil Konflikte, da zieht sich bei uns immer alles zusammen. Das ist bei mir im Privaten zum Beispiel auch immer noch viel stärker so als in der Arbeit, weil da fällt es einem natürlich noch viel schwerer, nur in der Sache zu diskutieren und nicht persönlich zu werden oder es persönlich zu nehmen. Das ist in der Arbeit super wichtig, wie Esther schon gesagt hat, das in der Sache zu reden und dann aber auch zu sehen, ein Konflikt ist immer die Möglichkeit, auch sich weiterzuentwickeln, und das musst du, wenn du den Job zusammen machst, die ganze Zeit tun. Und wenn du nicht willens bist, in diese Reibung zu gehen, dann funktioniert's nicht, weil dann nimmt man sich alles zu Herzen und dann ist man immer beleidigt und immer wütend und dann hat man so viel Groll. Und das war das, was ich hatte einmal kurz am Ende meiner Elternzeit, den Moment, dass ich zuerst gesagt habe, ich will diese Doppelspitze, glaube ich, doch nicht. Ich glaube, ich schaff's nicht, genau aus dem Grund, weil ich, und dann habe ich zu ihr gesagt, ich muss schauen, dass ich in der Arbeit möglichst wenig emotionalen Ballast habe, weil ich zu Hause so gefordert bin. Ich kann nicht noch aus der Arbeit rausgehen und das Gefühl haben, boah, jetzt, also da auch noch so viel Emotionen und dann morgens aufstehen und Bauchweh haben, in die Arbeit zu gehen. Und das ist das, was ich meinte. Esther hat da so eine unglaubliche Stärke. Die hat mir das dann in dem Gespräch mit totaler Empathie und Verständnis aber sofort genommen, weil sie jemand ist, mit dem man zu 100% in der Sache streiten, also wirklich streiten kann. Aber man weiß die ganze Zeit, das ist alles gut. Also es passiert nichts. Niemand stirbt davon. Die Freundschaft stirbt davon nicht. Und wir gehen nachher raus und haben was gelernt. Und das ist echt total wertvoll.
Also es geht meiner Meinung nach halt auch bei so einer Doppelspitze, wie eigentlich jeder Zusammensein, eigentlich auch so ein bisschen um the benefit of the doubt. Also man muss einander immer so im Zweifel für den Angeklagten. Also wenn du ständig irgendwo etwas suchst, was jemand anders irgendwie falsch machen, falsch verstehen, wie auch immer, also Gefühlchen, wenn man denen immer nachgeht und im Zweifelsfall denen glaubt, ich glaube, dann hat man keine Chance. Aber wenn man von vornherein sagt, okay, also ich glaube, dass du das im besten Wissen und Gewissen so gemacht hast, dann gibt es meiner Meinung nach keinen Grund, warum man nicht auch wieder zusammen auf einen Weg findet. Also
für mich hört sich's auch so an, als würdet ihr euch eigentlich sehr ergänzen. Also sowohl von dem, was ihr sonst noch so außerhalb zu tun hat. Du hast jetzt noch nicht so viel erzählt darüber, Esther. Vielleicht kannst du dann auch mal ein bisschen berichten. Aber das ist sozusagen euch beide, ihr beide sehr viele andere Dinge noch außenrum darum zu tun habt, das irgendwie zusammenzupuzzeln und gleichzeitig aber eure Persönlichkeiten sich auch wie so ein Puzzle anhören.
Total. Würde ich schon so sehen, oder?
Also wir passen sehr gut zusammen, wir haben extrem hohen Respekt voreinander und wir wertschätzen uns menschlich. So. Und dann ist es eigentlich gar nicht mehr so schwer, finde ich, sich zu ergänzen, wenn man sich wirklich wertschätzt. Das tun wir, das haben wir schon immer getan. Eveline hat auch noch bei mir einen besonderen Stellenwert, weil sie hat mich damals, als ich noch ganz junge Redakteurin war und sie da schon länger in dem Laden war, zur jüngsten Chefin in der Geschichte dieses Ladens gemacht. Ich wurde nach 10 Monaten Chefredakteurin bzw. Chefin vom Dienst, weil Eveline mir das zugetraut hat. Und das als Basis ist das natürlich was super Schönes, weil man weiß, okay, selbst als ich noch nicht beruflich erfolgreich war, also jetzt kann ich gleich erzählen, was ich noch mache, hat sie schon an mich geglaubt. Und das macht natürlich eine ganz schöne Vertrauensbasis. Also von meiner Seite kann ich das auf jeden Fall so sagen. Und genau, beruflich bin ich eigentlich, ist das hier mein kleinster Job. Ich bin eigentlich hauptberuflich Nachrichtenredakteurin beim Bayerischen Rundfunk und mache auch Kultursachen bei Bayern 2. Und als ich hier angefangen habe, habe ich für ZDF und für die Süddeutsche gearbeitet. Und ich bin also in den großen Medienhäusern dieser Bundesrepublik unterwegs.
Ja, und ich glaube schon, dass wir uns auch von den Eigenschaften her gut ergänzen, weil, also darüber reden wir ja auch öfter, dass ich schon eher vom Wesen her so dieser Harmoniemensch bin, der irgendwie schon auch so ein bisschen in seiner, dann bin ich sicher nicht alleine, in der Persönlichkeit verankert hat, irgendwie gemocht werden zu wollen und so. Und Esther ist da definitiv einfach selbstsicherer und hat mehr so dieses Bewusstsein, was ich gerade gesagt habe, dass nichts passiert, wenn man mal streitet. Das ist das, was ich halt einfach von ihr gelernt habe. Und sie ist einfach definitiv analytischer als ich. Also ich mache mehr aus dem Bauch raus, wo Esther dann sagt, aber überleg mal, haben wir da überhaupt irgendwie Kapazität und Personal und so weiter, und ich denke mir, ja, aber es ist doch eine total gute Idee und ein voll schönes Projekt. Und was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass man grundsätzlich das gleiche Handwerkszeug beherrscht und da auch Wert drauf legt. Aber sonst darf man sich da und sollte man sich natürlich auch, oder das wäre gut, wenn man sich irgendwie auch ergänzt.
Jetzt habt ihr ja einiges erzählt, wie gut das Zusammenspiel bei euch ist. Das ist auch wirklich ganz wunderbar zu beobachten, auch hier. Und jetzt hast du, Eveline, noch mal ein bisschen angesprochen, was denn dazu auch strukturell beiträgt. Mhm. Also ich habe verstanden, es geht darum, dass es ein paar ganz klare Vereinbarungen gibt, die sind nicht zu diskutieren. Ja. Mich würde interessieren, gibt es denn noch mehr so strukturelle Dinge, die dieses entgrenzte Arbeiten, was ihr beschreibt, überhaupt erst möglich macht? Und andersrum, gibt es auch Dinge, die es wirklich schwierig macht?
Also ich würde sagen, strukturell wäre gut, wenn der Arbeitgeber vielleicht sogar willens ist, ein bisschen Stunden aufzustocken in der Summe. Also das haben wir dann letztlich auch irgendwann bekommen, weil du brauchst einfach mehr Zeit, um dich abzustimmen, Übergaben zu machen. Das ist tatsächlich, würde ich sagen, etwas, womit man rechnen muss, realistischerweise. Man muss mehr sprechen und man muss manchmal auch Dinge zweimal sagen. Vor allen Dingen hatten wir jetzt auch die Situation mit unserer Stellvertreterin auch in Teilzeit. Das heißt, wenn es ein oder zwei Tage die Woche gibt, wo wir punktuell mal alle drei da sind, dann ist dann auch oft so ein, das ist dann natürlich ein Zeitfresser. Weil was habe ich der schon gesagt? Was muss ich der noch sagen? Deswegen hatte ich einerseits aus den Gründen auf Kommunikationstools gepocht, die es so genervt haben. Andererseits muss man auch sagen, man muss...
Sie hatte recht.
Ja, aber es ist auch so ein bisschen dieses die Kontrolle abgeben, was ich vorher meinte, ist super, super schwierig. Weil man dann das Gefühl hat, ich kann ja nochmal bei Slack schauen, was so gelaufen ist den Nachmittag über, ob die Dinge, die ich vormittags gesagt habe, auch passiert sind. Und da halt auch loszulassen. Das hilft, und aber eben auch, um sich abzustimmen. Wenn ich abends irgendwie schon gucken kann, wie der Tag gelaufen ist, oder zum Beispiel morgens um 8 schon da bin, alle anderen kommen um 10, dann kann ich morgens irgendwie schon Sachen abnehmen, weil ich weiß, die sind fertig. Da sind schon 2 Stunden richtig effiziente Arbeit passiert, bevor die anderen überhaupt reinkommen, für die ich die jetzt erstmal nicht brauche. Und dafür braucht es natürlich Abstimmung. Aber für diese kleinen Meetings und Übergaben ein bisschen mehr Zeit in die Hand zu nehmen, vom Budget her, ist sicher lohnend. Und was würdest du noch sagen?
Das ist die organisatorische Ebene. Also das, was für mich, was auch für mich sehr auffällig war, ist, wir haben 2 andere Leben, wir treffen uns hier, um dieses Kind über die Ziellinie zusammenzuwuppen. Und jetzt ist es dann aber häufig so, dass man natürlich aus irgendwelchen Stimmungen von zu Hause oder ich aus Arbeit oder wie auch immer hier ankommt. Also da habe ich
festgestellt. Du hast auch ein Privatleben.
Genau, ich hatte auch mal kurz Zeit ein Privatleben. genau. Nee, ich habe auch ein Privatleben, ein kleiner Witz, aber es ist genau, also als da dann zum Beispiel irgendwas in der Schieflage war, kam man hier auch nicht bestens gelaunt rein. Und das war dann auch, also man muss sehr viel aufeinander Rücksicht nehmen, weil irgendwie kommt man, dadurch, dass man eben so eng dann zusammenarbeiten muss, um Übergaben zu machen, und man merkt eben, macht der eine gerade die Übergabe und rotzt die einem so hin, weil er einfach schlecht gelaunt ist und irgendwie alles sowieso gerade nicht so passt, oder ist das eine Übergabe, die, also das, man, wie gesagt, man hat halt Zwischentöne die ganze Zeit, und wenn man diese Zwischentöne ignoriert, hat man langfristig ein Problem. Haben wir festgestellt. Also ich bin der Überzeugung, dass wir so gut funktionieren, weil wir die ganze Zeit über alles reden. Auch mal, warum hast du jetzt heute Nacht nicht geschlafen und warum ist die Übergabe dir dann deswegen nicht mehr gelungen oder wie auch immer. Also das ist, und dann ist dann, sobald irgendwie das Warum beantwortet ist, ist ja auch schon wieder alles, also ich weiß nicht, wenn man dem anderen die Gelegenheit gibt, irgendwas zu erklären, Fährt man meistens ganz gut damit. Und dann, was noch eine Herausforderung vom entgrenzten Arbeiten ist, ist natürlich, also quasi Kopf aus, Kopf an. Wie ist das, wenn ich sowohl von dem einen anderen Arbeitgeber oder von dem Kind in die Arbeit komme, aber auch, wie ist es, wenn ich wieder rausgehe? Und das ist ja alles sozusagen Bereiche, die dann die Psyche und die körperliche Unversehrtheit irgendwann betreffen, wenn man eben sehr, sehr viel am Limit geht. Und da ist es von Vorteil, ich bin jetzt 35 und ich habe wirklich jetzt schon viele Jahre Führungserfahrung und ich habe mittlerweile gelernt, wenn ich hier rausgehe, also wie gesagt, wir operieren nicht am offenen Herzen, wir haben Deadlines, die sind alle wichtig und alles ist natürlich das Wichtigste überhaupt, aber ich bin in erster Linie Esther und dann Redakteurin und deswegen gelingt mir zum Beispiel auch super gut, wenn ich hier rausgehe, mein Gehirn in einen anderen Modus zu bringen.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Also wie macht ihr das sozusagen für euch individuell, dass ihr auch mit dieser Entgrenzung so klarkommt, dass es nicht irgendwann einfach viel zu viel wird?
Ich glaube, da muss man streng mit sich sein, auch manchmal. Und diesen Kontrollfreak, von dem ich gerade gesprochen habe, so ein bisschen leiser drehen. Und so dieses, das geht schon nicht alles in Flammen auf, wenn du kurz mal dich Nachmittag ausklingst, das ist das eine. Ich glaube, man muss aber auch realistisch bleiben und sehen, dass es halt Phasen gibt, in denen das nicht möglich ist. Das bringt dann halt auch die Führung mit sich, dass man dann am Abend und am Wochenende da sitzt. Vor allem, wenn man, also ich bin zum Beispiel angewiesen auf den Stundenplan meines Partners, der ist Lehrer. Das heißt, jedes Jahr aufs Neue ist jetzt die spannende Frage, wie viele Nachmittage muss ich abholen? Sprich, wie viele Nachmittage bin ich um 13.30 Uhr raus mit einer harten Deadline hinten raus?
Und das ist auch tatsächlich etwas, was wahnsinnig unbefriedigend ist. Also ich sehe es ab und zu an deinem Gesichtsausdruck und ich kann es einfach zu 100% nachvollziehen, weil bist du derjenige, der immer morgens den Tag anstößt oder bist du derjenige, der am Ende des Tages mit den Leuten mal was abschließt? Das macht wahnsinnig viel mit deinem Gefühl von Produktivität und auch von deinem Gefühl von wahrgenommen werden und das ist wahnsinnig undankbar. Also von daher ist quasi diese Frage ja noch mehr. Es ist nicht nur die Frage sozusagen, wie schaffe ich das mit meinem Partner, das zu deichseln, sondern auch, wie schaffe ich es, hier rauszugehen und eben dann jemand anderen das Ganze über die Ziellinie wuppen zu lassen oder halt einfach zum 150. Mal zu sagen, ja okay, ich schaue es mir dann fertig an. Mhm. Das ist auch schwer.
Ja. Habt ihr denn den Eindruck, dass die Männer anders umgehen würden mit so einer geteilten Doppelspitze, mit entgrenzter Arbeit?
Also bis vor 10 Jahren, würde ich sagen, haben sich Männer überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht, ob man diese Situation machen können, sollen, müsste. Hat ja auch wahnsinnig viele Nachteile. Wie gesagt, man muss reden. Man ist nicht in Vollzeit. Man kümmert sich um sein Kind. Das ist.
Man ist nicht der Einzige, der irgendwie was zu sagen hat. Also das ist natürlich auch was, womit ich am Anfang, wo ich mich gefragt habe, lustigerweise mein Freund auch zu mir gesagt hat, willst du wirklich, du hast dieses Baby sozusagen gepflegt und gehegt, alleine, und willst du wirklich jetzt jede Entscheidung mit jemandem besprechen, wo du es doch auch, also du hast es jetzt in der Hand, du kannst dich entscheiden, willst du das, weil du bist nach deiner Elternzeit diejenige, die entscheidet, wie es weitergeht, willst du nicht einfach den einfacheren Weg gehen und alles mit dir selber ausmachen? Willst du wirklich eine zweite Person, die im Zweifel auch noch super stark ist charakterlich, an die Seite nehmen und dann diese Konflikte und Streitereien riskieren? Und das ist natürlich die Frage, ob das Männer machen wollen würden. Also für mich war das, entschuldige, dass ich dich jetzt unterbrochen habe, Esther, aber für mich war das tatsächlich so ein Ding. Ich habe mich hingesetzt und habe mir überlegt, wo sind meine Stärken und wo sind meine Schwächen? Und habe sehr, sehr stark reflektiert und mein Ego sehr, sehr weit hinten angestellt. Weil ich wusste, sie hat hier echt einen super Job gemacht. Das heißt, ich hätte sie auch einfach wieder loswerden können und sagen können, jetzt bin ich wieder da. Du
hättest mich als Stellvertreterin noch immer haben müssen.
Genau, aber ich wusste, das machst du nicht. Also, weil das natürlich, das ist ja karrieremäßig ein Rückschritt. Also hättest du nicht gemacht. Schön. Das heißt, ich hätte sie super easy loswerden können und sagen können, jetzt bin ich wieder da, jetzt mache ich hier einen super Job. Ich habe aber mein Ego hinten angestellt, weil ich eben Stärken und Schwächen aufgelistet habe, gesehen habe, bei den Schwächen hat die Esther wirklich elementare Stärken. Wir würden uns das, was du gesagt hast, ergänzen. Das sehe ich nämlich total so. Also mein Gott, es geht um die Sache. Dann ist das, also das Radio ist mir wichtig, dann mache ich das halt. Und ich weiß nicht tatsächlich, ob Männer diese Ego-Nummer und diese Reflexion und das sich da so leicht tun würden.
Uneitelkeit.
Uneitelkeit, genau. Und eben überhaupt diese Fantasie hätten, das zu tun, weil, das muss man auch sagen, das System hat das natürlich auch nicht vorgesehen, dass Männer ein Jahr lang in Elternzeit gehen. Das ist ja alles, das wird denen ja auch von außen, wird denen ja auch Druck gemacht. Das sind ja nicht die Männer nur selbst, das ist ja einfach das ganze System, die Erziehung und so weiter, die sagt, du bist der Ernährer. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Männer gibt, die Doppelspitzen machen. Jedenfalls, also es gibt ja schon wenig Frauen, aber wahrscheinlich gibt es noch mal weniger Männer, weil es ist nicht vorgesehen.
Dann würden sie ja auch in die Rubrik der Altersarmut fallen. Teilzeit.
Also Männer, Frauen hin und her. Eitelkeit scheint zumindest etwas zu sein, was ein Hinderungspunkt ist. Also
absolut.
Auch in, also jetzt nicht nur, wenn wir von Doppelspitze sprechen, sondern auch, wenn wir von entgrenzter Arbeit sprechen.
Bei entgrenztem Arbeiten ist es, glaube ich, ganz, ganz lange das Gefühl, ist man überhaupt gut genug. Je mehr Erfolgserlebnisse man dann hat, dann wächst auch wieder das Ego. Also das ist, es ist etwas, was man, glaube ich, einfach, was natürlich ist, was normal ist, was aber in einer Funktion, in der man mit jemand anderem zusammenarbeitet, und zwar sehr eng, so wie in einer Beziehung, einfach immer Kommunikation bedarf. Und auch immer wieder ein, du übrigens, ich ist sorry, ich glaube, ich habe da ein bisschen über die Stränge geschlagen, oder der andere, der dann überhaupt erstmal sagt, du, hey, mir passt das gerade einfach nicht, wie du das da machst oder wie auch immer. Also das
und zu viel Eitelkeit führt halt auch dazu, dass man A, keine Fehler zugibt und B, wenn man dann vielleicht auf Fehler hingewiesen wird, auch erstmal aggressiv reagiert und nicht kompromissbereit oder wie auch immer. Und das ist, glaube ich, also das führt dann wieder dazu, dass man sich in so eine Spirale, in so eine Machtspirale dreht zwischen den beiden Spitzen. Weil wenn Esther oder das Team mich auf einen Fehler hinweist und ich dann das Gefühl habe, ich bin aber trotzdem genauso gut wie du oder trotzdem genauso gut wie die Esther und so, dann wird man so, dann wird das toxisch und kontraproduktiv, würde ich sagen.
Es hat eigentlich auch sehr viel mit Selbstwert zu tun, oder höre ich da so ein bisschen raus? Also weil diese Eitelkeiten, wenn du einen guten Selbstwert da auch irgendwie hast, springst du da vielleicht auch nicht so drauf an.
Ich muss aber auch ergänzend sagen, dass ich das sehr stark sehe, dass in Non-Profit-Organisationen, wo man eben einfach so das Gefühl hat, man arbeitet für das Gute, es gibt irgendwie nichts Schlechtes daran, was wir tun, wo man sich so stark mit seinem Job identifiziert, da schon eine sehr, sehr große Gefahr besteht, dass das eben sich so krass entgrenzt und ins Privatleben reingeht. Also zum Beispiel, ich habe eine Kollegin in der Öffentlichkeitsarbeit, die sagt, sie kann eigentlich gar nicht weggehen, ohne Öffentlichkeitsarbeit fürs Feuerwerk zu machen, weil natürlich redet sie dann über Veranstaltungen hier im Haus oder erzählt Freundinnen, hey, wir haben hier so ein super Bastelprogramm und so. Und wo hört die Arbeit auf? Wo fängt das Privatleben an? Das ist, glaube ich, gerade in so Non-Profits total oft so, weil man halt einfach so sehr sich identifiziert. Und jeder, der sich krass in seinem Job verwirklicht, hat, glaube ich, dieses Problem, dass er einfach nicht sich abgrenzen kann oder will. Und da, glaube ich, ist es manchmal zum Schutz der Mitarbeiter, könnte es schon, also es gibt ja in manchen Unternehmen so Tools, dass man nach 9 Stunden, glaube ich, kriegt man so ein Alert, nach 15 Minuten, dann wirst du aus dem System geschmissen. Oder in den Staaten, habe ich das gesehen, gibt es inzwischen Firmen, die haben so Autoresponder, wenn man im Urlaub ist. Diese E-Mail wird, ich bin bis dahin im Urlaub, und ihre E-Mail wird gelöscht. Und an niemanden weitergeleitet, so dass man nicht zurückkommt aus dem Urlaub und man hat 300 E-Mails und hat dann sofort wieder instantly auf Knopfdruck diesen Stress, den man hatte, um den Urlaub vorzubereiten. Dann muss man ihn auch nochmal 3 Wochen nachbearbeiten. Dann möchte man eigentlich wieder gleich 3 Wochen in Urlaub gehen. Sondern jeder, der sich in der Zeit gemeldet hat, und das war was wirklich Wichtiges, meldet sich dann halt einfach nochmal. Weil die Mail bleibt ja sowieso liegen. Und das ist was, wo ich sage, das kann natürlich Menschen, die sich so stark identifizieren mit ihren Jobs und die dann Gefahr laufen, einfach wirklich in Burnout zu spazieren. Das kommt ja oft schleichend. Und sich dann nicht abzugrenzen. Und ich merke das schon auch in Phasen, wo wirklich viel los ist und dann ist zu Hause viel los und so. Und dann bin ich einfach wirklich phasenweise, merke ich dann schon, ich komme ins Schwimmen und ich müsste dringend was tun. Und ich habe nicht mehr die gleichen Ressourcen und die gleiche Kraft wie früher ohne Kind. Und dann ist das, glaube ich, schon manchmal, sind solche Wege, fände ich irgendwie schon ganz spannend, mal zu überlegen.
Da bei mir stellen sich alle Haare auf, das geht überhaupt nicht. Ich komme aus einem Unternehmerhaushalt mit einer, wo es normal war, dass, also wir hatten halt quasi, wir waren 3 Kinder, zwei menschliche und eins war das Unternehmen. Und das ist klassisch, dass das am ersten Tag des Urlaubs Probleme macht und dann hat man halt keine Mittelohrentzündung, sondern einen Großkunden, der abspringt und dann ist der Urlaub auch im Eimer. Ich kenne das eher sozusagen in der Eigenverantwortung, wo ich immer bei mir sein muss und immer ganz klar sagen muss, wie lange kann ich leisten. Manche Tage kann ich wunderbar bis 2 Uhr nachts arbeiten, auch wenn ich davor 16 Stunden gearbeitet habe, ist gar kein Problem. An anderen Tagen kann ich es einfach nicht. Und ich finde, da ist einfach in mir mein eigener Unternehmergeist so stark angelegt, der musste auch angelegt werden für diese ganzen freiberuflichen Tätigkeiten oder eben diese ganzen Chefposten, die ich hatte, immer zu sagen, so, okay, was kann ich leisten? Für mich ist ganz klar, ich arbeite mehr als alle anderen, weil sonst habe ich diesen Job nicht und sonst verdiene ich auch nicht mehr als alle anderen. Es sind so Sachen, die auf die ich Lust habe und die ich habe auf die Sache Lust. Ich habe mich extra gut ausgebildet, dass ich nur Sachen arbeiten muss, die auch Spaß machen. Deswegen, also da sehe ich das... ich sehe das als Luxus, dass ich selber entscheiden kann, und ich habe einfach für mich innerlich, wenn ich die Mail am Dienstag bekomme und wenn ich am Dienstag an Nacht schon geantwortet habe und damit ein Problem gelöst habe, das mich nach dem Urlaub dahin einholt, kann ich besser schlafen, als wenn ich weiß, manjana, dann bis dahin ist, weiß ich nicht, der Druck schon abgeschlossen oder weiß ich nicht was. Also ich denke immer, alles, was man heute lösen kann, und das ist auch etwas, was ich total erst nach dem Abitur gelernt habe, ist, ich war früher immer so, ach, Deadline, die Nacht davor, die ziehe ich durch und dann ist es schon fertig. Nee, mittlerweile sage ich so, ich fange an, ab dem Zeitpunkt, wo ich weiß, dass ich anfangen muss, und bin dann im Optimalfall so weit früher fertig, dass ich dann noch genug Spielraum habe, um mir selbst zu entscheiden, ob ich noch eine Aufgabe nehme oder sage, Finger in die Nase und Ruhe. Was weiß ich.
Was wären denn jetzt von euch aus eurer Erfahrung heraus auch so Tipps für unsere Mitarbeiterinnen, sozusagen einerseits diese Entgrenzung gut hinzubekommen und andererseits aber auch gerade, was du gesagt hast, irgendwie nochmal so auf sich auch schauen zu können?
Also ich glaube, man braucht sehr, sehr, und ich glaube auch, dass das etwas, was in gerade sozialen Unternehmen oder Unternehmen, wo die Menschen sehr stark mit Menschen zusammenarbeiten, die haben immer riesengroße Antennen für die anderen und nicht so gute Antennen für sich selbst oft. Ich glaube, man muss wirklich schauen, dass die eigenen Antennen nicht verkümmern. Gerade wenn man Familie hat, dann hat man natürlich diese größte Antenne aller Zeiten für das Kind oder die Kinder. Und dabei sich selbst einfach nicht verlieren, also dieses schöne Modewort Selbstfürsorge. Aber das ist einfach wichtig und das ist unfassbar schwierig. Und Selbstfürsorge bedeutet nicht, ich gehe jetzt mal eine Stunde in die Wanne und dann mache ich aber genauso weiter wie vorher und richte mich genauso weiter zugrunde wie vorher, sondern auch wirklich sich zu erlauben, die Reißleine zu ziehen und zu sagen, ich lege jetzt mal alles auf den Tisch und gucke, wo kann ich vielleicht auch einfach mal was unter den Tisch fallen lassen oder wo ist es okay, wenn mal was liegen bleibt, und sich einzugestehen, also ich kann jetzt nur von meiner Situation sprechen, weil mit dieser Doppelbelastung Familie, Arbeit oder Doppelherausforderung einfach zu akzeptieren, du wirst es nicht schaffen, auf allen Ufern 100% leisten zu können. Das wird nicht gehen. Und entweder du schließt damit deinen Frieden oder du wirst einfach auf lange Sicht wahrscheinlich wie ein Streichholz erst richtig gut brennen und dann aber irgendwann dir auch die Finger verbrennen. Und also ist meine persönliche Meinung, es gibt Leute, die sind, glaube ich, einfach geboren zu High-Performern, aber ich glaube nicht, dass es ohne Abstriche oder Verluste in irgendeine Richtung für immer und ewig funktionieren wird.
Da stimme ich dir voll und ganz zu. Also Selbstreflexion ist, glaube ich, das Wichtigste, wie man in Grenzes arbeiten mit geistiger Unversehrtheit hinkriegen kann. Also das heißt halt nicht, dass diese Selbstreflexion keine Arbeit ist, ne? Also das ist auch eine Arbeit. Und es ist ja auch unangenehm, wenn man sich sagen muss, nö, das kannst du nicht oder das machst du nicht gut oder das solltest du vielleicht mal anders machen.
Zur Selbstfürsorge gehört ja auch zu sagen, ich gehe hier raus und dann ist gut. Du hast es vorher benannt, Esther. Wie machst du das?
Naja, ich weiß, dass ich genug andere Sachen habe, die mir auch Spaß machen. Und ich habe einen tollen Freundeskreis, ich habe Interessen vielseitiger Art und die nichts mit Schreiben zu tun haben. Also ich könnte über alles schreiben, das ist ja das Problem immer am Journalismus, aber ich bin mehr, also als, wie gesagt, man muss es halt so sehen, also ich sehe es so, ich bin in erster Linie Esther und dann bin ich Redakteurin und Esther kann ich mehr verzeihen als der Redakteurin.
Also ihr habt das hier so wirklich deutlich gemacht, ihr seid ja zwei sehr starke Frauen, mhm. ja, zwei starke Frauen an einer geteilten starken Spitze. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass wir in unserer Gesellschaft Menschen haben, denen es nicht so leicht fällt, sich so zu positionieren. Esther, du hast es erzählt von deiner Herkunft her, wie du da auch ein Stück gepusht wurdest, dass du zu der geworden bist, die du bist. Und wenn ich jetzt so dran denke, ihr habt Menschen, auch Praktikantinnen, Praktikanten, ich weiß es nicht, Menschen, die ihr hier ja als Mitarbeitende habt, wie stützt ihr die denn, wenn die entgrenzt arbeiten?
Also ich glaube, auch da ergänzen wir uns total gut, weil wir völlig unterschiedliche Herkünfte haben. Also ich komme aus einer, meine Eltern sind Rumänen, ich bin als Zweijährige nach Deutschland eingewandert, im Grunde genommen.
Als Flüchtling?
Genau, wenn man es so nennen mag, also später aus Siedler, aber es war trotzdem schon eine ziemlich heftige Situation für meine Eltern und ich habe aber dann natürlich nochmal eine andere Fantasie für Empathie für Menschen, die irgendwie aus so einem Bereich kommen, die zum Beispiel Arbeitereltern haben, die ersten aus ihrer Familie sind, die studieren, wo ich sage, ich musste auch irgendwie mir Wissen erkämpfen und saß irgendwie im Politikwissenschaftsstudium und hatte gar keinen Plan, wo andere mit 6 oder 7 angefangen haben am Frühstückstisch irgendwie, oder sagen wir mal 12, 13, über den Nahostkonflikt. Nein, aber so, ne, das halt einfach mitbekommen aus dem Familienkontext mit ihren Eltern und das mitbekommen, wie man sich informiert über Zeitungen und so weiter. Und da habe ich ein totales Verständnis. Und wir haben hier im Betrieb aber auch so ein gutes Tool, was die Mitarbeiter auch schützt, dass man die Möglichkeit hat, beziehungsweise wir als Bereichsleitung sind verpflichtet dazu, sobald die Mitarbeiter 75% ihrer wöchentlichen Arbeitszeit als Überstunden angehäuft haben, müssen wir Bescheid sagen. Und wenn sie über 100% haben, müssen wir sogar das von der Geschäftsführung genehmigen lassen und sagen, bis dann und dann ist das wieder abgebaut. Das findest du in keinem journalistischen Beruf, da lachen nicht alle aus. Auch dass sowas dann abgefeiert oder ausbezahlt werden kann, ist in vielen Berufen ja völlig im Land der Fantasie angesiedelt. Und das ist hier natürlich ein Schutz für die Mitarbeitenden.
Um noch was dazu zu sagen, was du vorhin gesagt hast mit den sozialen Berufen, in den sozialen Einrichtungen, in denen es immer so ein schmaler Grat ist, mhm. zwischen was ist noch Arbeit und was ist nicht. Also das kann ich im Journalismus zu 100% sagen. Ich bin thematisch ist es auch so, wenn man diesen Beruf macht, kann man irgendwann nicht mehr nicht in Themen denken. Für mich war das am Anfang auch überhaupt nicht so, dass ich, als Eveline und ich uns kennengelernt haben bei M95, waren wir Anfang 20 und haben studiert alle irgendwas im Hauptfach und waren dann trotzdem noch 4 Tage bis 5 Tage die Woche 12 Stunden in diesem Laden und haben irgendwie das Politikressort geschmissen und nebenbei noch Tagesteams eingearbeitet und weiß nicht was, einen Sendebetrieb zum ersten Mal aufrechterhalten. Da habe ich nicht über nachgedacht, wie viel ich da jetzt gerade arbeite, sondern das war einfach, ich kann sein, cool, ich habe einen Ort, wo ich sein kann und ich habe andere Leute gefunden, die genauso sind. Das war mega, mega cool und bis man dann realisiert, dass das irgendwann auch eine Belastung sein kann, wird man 30. Hat sehr lange umsonst gearbeitet und fragt sich, was mache ich hier eigentlich und für wen mache ich es hier eigentlich? Und wenn man dann zum 5. Mal irgendwann eine Ohrfeige von irgendeinem Vorgesetzten bekommt in einem Medienhaus, wo nicht klar ist, ob das am Ende des Jahres noch existiert, weil keiner mehr Zeitungen kauft oder was weiß ich, muss man sich irgendwann mal anfangen zu fragen, für wen mache ich das eigentlich und bin ich am Ende des Tages noch fit dann? Und dann hilft es ganz, ganz doll, wenn man eben erstmal die Erkenntnis hat, dass man mehr ist als sein Beruf und sich irgendwelche banalen Dinge überlegt, wie man runterkommt. Also bei mir ist es, weiß ich nicht, online Schafkopfen, wenn ich überhaupt nicht über irgendwas nachdenken will oder dumme Filme gucken oder weiß nicht was. Also jeder hat da seine eigenen Mechanismen, wie man sich runterkriegt. Es ist halt einfach wichtig, dass man im Kopf auch noch mehr ist als dieser Journalist nur oder eben mehr als nur die Bereichsleitung einer sozialen Einrichtung.
Du hast von der Neugier gesprochen. Was ist, wenn die Neugier nicht mehr da ist? Wäre das so ein Zeichen, dass man irgendwas verändern muss?
Das heißt auf jeden Fall erstmal, dass man in sich gehen muss und fragen muss, warum habe ich keine Neugier mehr? Also bei mir ist es so, dass wenn ich 9 Monate durchgearbeitet habe, dann merke ich, meine Kreativität ist wie ein Luftballon, ist halt raus. Und dann habe ich auch keine Lust mehr und dann kann ich nicht mehr und dann will ich nicht mehr. Und das ist aber eigentlich immer bei mir ein Zeichen. Dadurch, dass ich weiß, dass ich diesen Beruf liebe, weiß ich, dass dann irgendwas anderes falsch ist. Und das ist dann meistens einfach zu viel gearbeitet und dann muss man sich so schnell wie möglich gute Sachen tun und lieb zu sich sein und dann...
Ich glaube, es ist sehr individuell, wie weit man gehen kann so in dem Job und es ist nämlich ganz lustig, dass Esther und ich eine Parallele haben und auf einem Scheideweg sozusagen eine Parallele haben. Ich habe gegen Ende meines Studiums, also ich habe auch während des Studiums 3 Jobs gehabt, plus MW95, was Esther gerade meinte, wo man 5 Tage die Woche war, plus 3 Jobs, um mich zu finanzieren, um meine Wohnung zu finanzieren und so weiter. Bin dann am Ende meines Studiums nach Köln gegangen, wo ich auf einer Talentwerkstatt für junge Journalisten war, wo wir von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr ungefähr in Kursen saßen und gearbeitet haben, 2 Wochen am Stück und dann eine Hospitanz gefolgt ist in der Redaktion und ich musste 2 Hausarbeiten schreiben währenddessen für die Uni und für eine Klausur lernen, die, wenn ich sie nicht bestanden hätte, ich exmatrikuliert worden wäre. Und ich war bis 22 Uhr im WDR und dann kam ich zurück und wurde bei der Journalistenschule genommen in die zweite, also ich bin sozusagen in die zweite Stufe gekommen, wo dann nochmal Assessment Center und ganz viele Tests und so weiter. Gleichzeitig wurde ich hier im Feuerwerk genommen als stellvertretende Chefredakteurin. Und mir ist die Luft ausgegangen. Ich konnte nicht mehr. Ich hatte keine Lust nochmal auf Assessment Center, Leute, die mich bewerten, mich beweisen, mich nochmal 2 Jahre finanzieren. Ich wollte Geld verdienen und konnte nicht mehr. Und das ist tatsächlich was, da reden wir oft drüber, weil ich dann sehr stark mit mir hadere, weil ich jetzt natürlich in einer Position bin, wo ich sehr viel Feedback gebe, redigiere. Ich bin keine klassische Journalistin mehr in dem Sinne, dass ich rausgehe, Geschichten mache, wie Esther dieses Leben als Journalistin lebe. Mir ist die Neugier abhanden gekommen, mir ist die Kraft, aber ich konnte nicht mehr. Und ich glaube, das ist tatsächlich wichtig. Ja, also es wird sich zeigen. Ich muss immer wieder drüber nachdenken. Ich muss es immer wieder besprechen mit mir selber. Ich habe es auch noch nicht so vielen Leuten erzählt, weil das ist auch mit Scham verbunden natürlich, weil man hat es auf die letzten Meter vermeintlich nicht geschafft. Ich bin ja trotzdem in der Führungsposition, aber ich bin keine klassische Journalistin. Sich aber vielleicht auch zu denken, wenn es einfach ab irgendeinem Punkt nur noch hart ist, vielleicht ist es dann auch gesund zu sagen, es muss auch mal leichter werden. Weil man sonst, vielleicht ist es für einen selber, vielleicht ist es für mich individuell zu hart, für Esther ist es gerade so hart, dass sie es noch aushält. Ich werde es nie wissen, aber vielleicht ist das ein Gedanke, den man dann finden muss, um seinen Frieden zu schließen.
Das war das, was ich vorhin gesagt habe. Also es gibt keinen Journalisten in unserer Generation, der nicht kurz davor war, dran zu zerbrechen.
Aber ich finde den Punkt jetzt von dir, Evelina, auch nochmal total wichtig, weil es sozusagen ja immer auch diese Geschichten dahinter sind, die man sonst auch nicht sieht. Also erstmal sieht man ja nur, ihr seid beide total erfolgreich, ihr führt sehr erfolgreich hier die Chefredaktion, ihr macht alle Dinge sehr, also es klingt ja wirklich wie eine unglaubliche Erfolgsgeschichte und gleichzeitig hat man aber die Geschichten, die dahinter passieren, die sieht man immer nicht und ich finde, das macht auch einen total großen Druck.
Total, und ja, genau.
Und da würde ich auch gerade sagen, da kann man auch nochmal zum Beispiel, glaube ich, sehr gut zeichnen, was das für einen Unterschied macht, dass ich aus einem Unternehmerhaushalt komme und Evelina aus einem Haushalt, in der eine Fluchtgeschichte vorhanden ist. Meine Eltern hatten intellektuell immer Verständnis dafür, was ich tue. Sie wussten sogar, dass Journalismus ein sehr hoch angesehener Job ist. Evelina hatte nicht nur den Kampf nach außen, sondern hatte auch noch den Kampf in die Familie. Und wenn es dann irgendwie, also zum Beispiel aufgrund der Erfahrung, die mein Vater hat, als Unternehmer zu wissen, dass es Durchstrecken gibt und dass man eben trotzdem durchhalten muss, wäre mein Vater dann auch gewesen, so die anderthalb Jahre, die kneißt jetzt die Pobacken auch noch zusammen. Das war bei mir auch so. Ich war auch schon 29, als ich dann die Aufnahmeprüfung dafür die Journalistenschule hatte und war auch, oh Gott, soll ich jetzt nochmal nach zwei abgeschlossenen Studien nochmal jetzt gratis arbeiten? Und mein Vater hat zu mir gesagt, na klar, machst du das.
Aber da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir vorher auch waren, wo du auch sagtest, Esther, ja klar, immer diese Unterstützung zu haben. Meine Frage an dich, Eveline, wäre, hast du in dem Moment, wo du entschieden hast, nee, da ist jetzt meine Grenze, hast du da Unterstützung erfahren von deinen Eltern, von deinen Freunden, wie auch immer, die gesagt haben, das ist okay?
Total, ja. Ich glaube, ich war schon immer meine eigene größte Kritikerin. So, ich habe mich immer am härtesten bewertet. Und ich habe es, glaube ich, in dem Moment auch einfach gut verkauft. So, weil ich mich halt, also für mich war es ein Scheitern. Für mich war es ein Scheitern einerseits und eine Scham andererseits. Gleichzeitig fand ich den Job total spannend. Also ich hätte es auch nicht gemacht, hätte ich den Job nicht super spannend gefunden. Und ich habe es, glaube ich, auch mir in erster Linie total gut verkauft und gesagt, hey, das kombiniert zwei total gute Dinge und du kannst jetzt einfach mal Geld verdienen und jetzt ist auch mal gut und du hast, und es war ein Teilzeitjob und das ist ja dann auch immer noch so, dass man sagt, dann kannst du ja im Rest der Zeit kannst du ja noch frei arbeiten. Ich habe dann auch für den WDR frei gearbeitet. Das heißt, das war nur so ein Scheitern in Raten.
Finde ich total schön, dass du Unterstützung erfahren hast. Gleichzeitig bleibe ich natürlich an dem hängen, dass du sagst, du hast es gut verkauft.
Mhm.
Und da stellt sich für mich die Frage, was ist Erfolg? Ist Erfolg vielleicht auch dieses, an einer Grenze, die ich selber spüre, zu sagen, jetzt ist Schluss, weil sonst holt sie mich in spätestens 5, 10, 20, ich weiß es nicht wann, ein.
Ja.
Und sie frühzeitig zu erkennen, ist das nicht vielleicht auch Erfolg?
Das ist das, was ich vorher eben meinte. Also wenn ein Weg permanent so, so hart ist, ist es nicht auch gut zu erkennen, dass er für mich persönlich zu hart ist. Das meinte ich damit vorher. Und das ist natürlich trotzdem ein Eingeständnis, das weh tut und dass ich nie weiß, ob es zu 100% richtig ist, weil ich kann es ja nicht, ich kann ja nicht mein Leben einmal durchspielen als Journalistin und dann sagen, jetzt spule ich zurück, weil ich es nicht geschafft habe. Und also so, ich weiß es nicht, war es in dem Moment zu hart und ich hätte es vielleicht gepackt. Aber ich bin trotzdem schon der Meinung, es ist ein totaler Erfolg, wenn man sagt, ja, es war im ersten Schritt ein Scheitern. Auf lange Sicht ist es, glaube ich, aber einfach mein Weg. Und oft ist es auch schwerer, am Anfang zu sagen, ich breche ab und aus einem Selbstschutz oder wie auch immer, als einfach weiterzumachen. Das Weitermachen ist vielleicht, also einfach vom persönlichen Konflikt her oft leichter wahrscheinlich.
Aber hast du jetzt so das Gefühl, dass das Scheitern, das du beschreibst, ist eher dieses daran zu scheitern, nicht hart genug zu sein? Oder den Journalismus nicht machen zu können oder eine Adressierung von außen sozusagen nicht Journalistin sein zu können, die man eigentlich mal sein wollte.
Ich glaube, es ist
eine Kombination,
ja, auf jeden Fall. Ja, weil auch dieses hat auch mit Selbstwertgefühl zu tun, ne? Also das ist ja auch, das ist das, was ich meinte, ob du es lebst oder ob du es spielst. Das sind unterschiedliche Dinge, ob du das Selbstbewusstsein spielst oder ob du es lebst, fordert unterschiedlich viel Kraft. Und das ist das letzte Zünglein an der Waage, was, glaube ich, dann fehlt, um zu sagen, ich kenne auch Menschen, und die sind super erfolgreich in dem Job, die sagen, hä, wieso? Mach ich. Und wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. Oder die sagen, das klappt auf jeden Fall. Oder
es gibt aber auch Zahlen dazu, also ganz faktische Zahlen. Journalisten in den großen Medienhäusern sind zu 75% aus Bildungsbürgertumshäusern.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade diese Stressgeschichten, die ihr geschildert habt, schon auch damit zusammenhängen, im Sinne von, eben muss ich immer was spielen oder nicht. Und gerade in einem Umfeld, das so wahnsinnig hart ist, das ihr ja auch als so wahnsinnig hart schildert, ist dann nochmal so die Frage, wer hat sozusagen weniger Ressourcen, mit diesem Stress gut umzugehen oder nicht. Ich finde, das hört man da schon ganz gut raus bei euch irgendwie. Und ich finde total spannend, wenn man das jetzt nochmal so kontextualisiert mit dem unternehmerischen Selbst, über das wir schon mal gesprochen haben mit Ulrich Bröckling, also wo es so darum geht, dass man so im Unternehmertum sozusagen immer wieder auf sich selber zurückgeworfen ist, dass das eigentlich die größte Stärke ist, auch immer wieder zu gucken, wie komme ich eigentlich gerade aus Situationen, die eigentlich Burnout sehr förderlich sind, selber wieder raus. Und es geht immer wieder darum, auf sich selber zu gucken. Mhm. Wer hat sozusagen die Möglichkeit, in einem bestimmten Umfeld, das auf eine bestimmte Art und Weise adressiert, nämlich sehr bildungsbürgerlich, sich da gut zu bewähren? Und wie tritt man auf? Was ist das Gespielte? Was ist das Nicht-Gespielte? Wer hat über diesen Weg sehr, sehr viel mehr Anstrengungen? Wer bekommt sehr viel mehr Ressourcen zugeteilt? Auch eben einen Selbstwert, weil man Dinge auch schafft, weil man sich da drin bewährt. Wo hat man immer das Gefühl, man muss sich immer bewähren? Wer wird gehört? Wer wird nicht gehört? Wer muss laut sprechen oder nicht laut sprechen? Und das, glaube ich, alles sehr stark dazu beiträgt, wann man und dieses eigene Gefühl, dass man sozusagen selber daran scheitert, obwohl einem eigentlich die ganze Zeit ungleich Ressourcen zugeteilt oder aberkannt werden, das ist daran, finde ich, so perfide. Also ich glaube, deswegen finde ich das total wichtig, was du geschildert hast, Evelyn, weil es das im Punkt einfach so wahnsinnig trifft und weil es, glaube ich, ganz, ganz viele betrifft und weil dieses eigene Gefühl, diese Scham so wahnsinnig stark ist und gleichzeitig aber so wahnsinnig sozial produziert eigentlich. Und gleichzeitig aus einer organisationalen Perspektive sozusagen müsste man sich ja auch überlegen, also jetzt gerade im Journalismus, aber auch in der Pädagogik, wenn bestimmte Person mit einer bestimmten Herkunft diese Felder nur noch bespielen letztendlich.
Das was ist immer problematisch.
Genau, und wie musste man sich eigentlich auch öffnen? Also wie müsste sich darüber hinaus eigentlich auch was verändern und nicht nur das Selbst. Total. Aber das Selbst natürlich gucken muss, dass es dabei auch gesund bleibt. Weil ihr jetzt gerade von euren Herkünften auch gesprochen habt, habt ihr das so in der Zusammenarbeit, spürt ihr das sozusagen?
Klar, das ist ja voll. Etwas, was das Selbstwertgefühl ausmacht. Also ich meine, wenn man aus einer Unternehmerfamilie kommt, dann wird man trainiert in Dinge möglich machen und Lösungen finden. Das ist halt sozusagen die DNA. Und als jemand, der hier geflüchtet ankommt, ist das erstmal, darf ich? Und das ist ein innerlicher Haltungsunterschied, der fundamental ist. Und das ist etwas, worüber man sich bewusst sein muss.
Und wie drückt er sich aus? Wie würdet ihr das beschreiben?
Ich bin fordernder.
Ja, deutlich.
Ja. Also ich bin, also eben wenn ich weiß zum Beispiel, dass jemand Journalistin werden will, dann bin ich so, wie ich glaube, dass man sein muss, um überhaupt eine Chance zu haben, um überhaupt an die Startlinie gehen zu können. Und das ist wirklich... Ja, das ist, dafür muss man tough sein, dafür muss man einen Tonfall können, dafür muss man eine Arbeitsmoral haben, dafür muss man ein Selbstverständnis zu sich selbst haben. Das ist wahnsinnig viel. Ich bin selber fast dran zerbrochen. Alle, die Journalisten werden, zerbrechen fast da dran. Weil es in den 20ern einfach unübersehbar schwer ist, wie man da jemals reinkommt. Und wenn man selbst einmal reingekommen ist, weiß man nicht, wie man davon seine Miete bezahlen soll. Also es ist auf sehr vielen Ebenen sehr komplex und da muss man Haare auf den Zähnen bekommen. Und ich glaube, dass wenn man sozusagen aus einer Familie kommt, wo man es gewöhnt ist, Haare auf den Zähnen haben zu müssen, ist das sozusagen, ich glaube, dass es dann leichter ist, weil ich schon mal weiß, wie die Melodie ist. Wenn du erstmal die Melodie erstmal lernen musst, ist das halt schwieriger. Das sind Startvoraussetzungen. Darüber muss man sich bewusst sein. Jemand, der ein Unternehmerhaushalt groß geworden ist, wird sich auch leichter tun, selber unternehmerisches Denken zu entwickeln. Also was natürlich nicht heißt, dass das alles nicht sozusagen auch auf meiner Seite erarbeitet werden musste. Also Eveline hat mal versucht herauszufinden, warum ich so bin, wie ich bin, in einem Podcast und hat mich mit einer Kollegin interviewt. Und ich bin 8 Jahre lang hardcore gemobbt worden, weil ich eben anders war, weil ich aus einer Familie kam, in der man Unternehmer war und in der Vater einen Doktortitel hatte und kein Arzt war und die Mutter Ausländerin und wir Mädels über 1,80 Euro groß und alles ein bisschen anders. Da muss man auch erstmal lernen, sozusagen sich selbst zu lieben, wenn man 8 Jahre lang von anderen Leuten verdroschen wurde. Aber es macht, wenn man das gelernt hat und aus der Unternehmerfamilie rauskommt, macht es einen sehr stark, weil man eben weiß, okay, ich kann das alleine, ich brauche keine anderen Mädchen, jetzt habe ich irgendwie doch andere Mädchen noch dazu, das macht einen dann noch stärker sozusagen. Also es ist ja alles also das heißt nicht nur, dass mir dann alles sozusagen zugeworfen wurde, aber die Voraussetzungen waren schon so gut, in Anführungsstrichen, also dann auch noch aus einer Familie zu kommen, wo die Eltern sich lieben und das Beste für ihre Kinder wollen, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also das ist, da war schon vieles da, worauf ich einfach aufbauen konnte. Und das ist etwas, was mich, glaube ich, von vielen Menschen unterscheidet.
Damit sind wir ja bei grundsätzlichen Werten, die wir jetzt diskutieren könnten, werden wir jetzt aber nicht machen. Aber vielleicht ist es ein guter Ausblick für das, was wir ja auch anbieten, nämlich mit dem ganzen Gespräch in die Eigenarbeit für sich zu gehen. Und wir haben die Freude, dass wir mit euch im Mai nochmal zusammentreffen, euch live und in Farbe sehen werden und dann einfach das Gespräch auch fortsetzen können mit all den Fragen, die alle noch haben, die das jetzt vielleicht gehört haben. Vielen Dank euch beiden.
Sehr gerne.
Sehr gerne. Danke euch.
Danke ebenso. Ich habe mich sehr gefreut.